ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute
mit Nabila Tassi.
Hallo und herzlich willkommen, Jasmin Barek.
Hi.
Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir duzen uns.
Ja, gerne.
Haben wir einfach gemacht. Passt auch viel besser. Du bist Journalistin, Redakteurin bei der Zeit. Du führst durch verschiedene Podcasts. Menschen, die podcast-affin sind, Nachrichten-podcast-affin, die werden dich wahrscheinlich kennen. Aber auch Menschen, die Talkshows gucken. Da bist du nämlich auch öfter mal zu Gast. Und deswegen habe ich gesagt, prominente Stimme ihrer Generation. Und natürlich auch im politischen und gesellschaftlichen Diskurs. Jetzt hast du gesagt, das ist mir zu groß.
Ja, also was heißt das? Das ist ja mal eine Momentaufnahme und ist ja auch ein schön und ein Privileg, irgendwie dabei sein zu dürfen. Aber es ist ja alles sehr, sehr austauschbar. Deswegen, jetzt ist es gerade schön und ich mache auch meinen Job gerne. Aber ich finde, prominent ist immer so ein großer Begriff für gerade Leute, die eher journalistische Arbeit machen, weil das ist ja auch wieder eine Blase, ne? Also wenn wir jetzt in Stuttgart hier durch die Gegend rennen würden und fragen würden, wer ist diese Frau, würde das wahrscheinlich niemand wissen.
Ja, aber man hört auch ein bisschen raus, du fremdelst auch ein bisschen mit diesem Mechanismus, da so hochgespült zu werden, sag ich mal.
Ja, ich finde halt, Hype sorgt dafür, dass man, also jeder hat ja irgendwie Lust darauf, dass man, dass die Karriere funktioniert, dass man gut Geld verdient und so, ist keine Frage. Aber ich glaube, wenn man dann so bestimmte Erwartungen immer weiter daran knüpft und sich daran so aufhängt an Karriere, dann ist das entweder schlecht für die Arbeit oder halt, wenn es dann irgendwann nicht mehr funktioniert, auch schlecht für einen selbst.
Mhm, das stimmt. Trotzdem hat man sich ein bisschen auch natürlich an gewisse Gesichter gewöhnt, auch an deins in Talkshows zum Beispiel oder auf Bühnen, Diskussionsrunden bei Podcasts, da sieht man dich immer wieder und keiner fragt sich also wirklich, warum sitzt sie da eigentlich? Also man nimmt das irgendwann einfach hin.
Gott sei Dank.
Ja, aber ich stelle jetzt mal die Frage, wie bist denn du da hingekommen? Also hat es irgendwann Klick gemacht, weil ich weiß, angefangen hast du eigentlich mit was ganz anderem, als Bloggerin.
Ja, ich war auf Instagram und Tumblr sehr aktiv damals und da ging es noch eher um Gesellschaft und um Mode. Aber als ich als Journalistin angefangen habe, wusste ich relativ schnell, ich möchte Bundespolitik machen. Mich hat die CSU damals interessiert. Und im Zuge von Kommentaren und kleinen Auftritten gab es dann einfach irgendwann Anfragen in die Richtung. Und dann saß ich in meiner ersten Talkshow und dann hat es anscheinend so funktioniert, dass ich noch eine weitere gehen konnte. Und manchmal bin ich auch so, okay, interessant, wie das passiert ist. Aber ich habe dann vor 4,5 Jahren bei der Zeit als Redakteurin angefangen und damit hat sich das dann so ein bisschen manifestiert.
Also ist dir das wirklich ist nie wirklich klar geworden, warum du viel eingeladen wirst? Also ich darf mal jetzt sagen, wahrscheinlich hat es schon was damit zu tun, dass du halt für eine Generation sprichst, die sonst tatsächlich recht unterrepräsentiert ist in diesen Debatten.
Ja, und vor allen Dingen für Dinge, die nicht die Mehrheitsmeinung sind innerhalb dieser Generation, weil ich halt eben damals mit eher konservativen Themen angefangen habe. So wirklich die CSU aufrichtig interessant fand und auch sozusagen die Christdemokratie aus junger Perspektive interessant fand. Dementsprechend bin ich dann da einfach irgendwie gelandet.
Du hattest gerade gesprochen, Jasmin Barek in SWR1 Leute, dass du dich für die CSU interessierst, aufrichtig. Diesen Halbsatz muss ich nochmal in langsamen Buchstaben wiederholen, weil für dich als gebürtige Kölnerin jetzt nicht unbedingt so, warum jetzt die CSU und warum aufrichtiges Interesse an denen?
Es war damals, waren sie ja in der Regierung auch schon mit drin, so wie heute. Und ich hatte mich da damals für die Figur Andi Scheuer sehr interessiert. Das waren die letzten Züge seiner Amtszeit. Und wo es viel Kritik gab an der Pkw-Maut. Und das hat mich einfach wahnsinnig interessiert. Also ich finde, sich mit sozusagen einer fehlgeschlagenen Karriere als auch mit der Mehrheitsmeinung der Leute, also die meisten Menschen wählen ja konservative Parteien. Das wollte ich einfach verstehen und fand auch, dass sozusagen die jungen Menschen, die das auch mittlerweile auf sehr große Art und Weise tun, da untererklärt. Und damit hat es dann angefangen. Und ich glaube, ich bin nicht allzu schlecht im Sprechen. Und dann konnte ich halt irgendwo sitzen und dann darüber sprechen.
Jasmin, du bist ja so ein Mensch, du kannst über alles reden, über Politik, sehr versiert, aber auch so über Lebensthemen, sage ich jetzt mal, wie Mode, Fashion oder was in den sozialen Medien so gesprochen wird. Bist du trotzdem so, also ist man dann so ein News-Junkie, weil du musst ja alles aufsaugen, was gerade so gesprochen und wird und was trendet?
Ja, man muss es vor allen Dingen für den Job wissen, die ganze Zeit. Das heißt, man ist damit konfrontiert. Junkie würde ich nicht sagen, weil ich es schon sehr portioniert konsumiere. Also ich habe bestimmte Dinge, die ich dann morgens lese oder höre und dann war es das auch. Und dann fließt ein Teil in die Arbeit ein, weil ich glaube, wenn man sich die ganze Zeit damit umgibt, dann verliert man auch wieder das Gespür für die gesamtgesellschaftliche Lage. Weil nicht jeder Streit im Kabinett ist das, was alle Menschen in Deutschland gerade interessiert.
Ich meine, auch du musst es ja alles verarbeiten. Also das heißt, du brauchst wahrscheinlich auch mal Pausen. Ich habe mal gelesen, ich weiß gar nicht, vielleicht hast du es sogar geschrieben, dass ein Mensch heutzutage so viele Informationen an einem Tag verarbeitet wie ein Landwirt im Mittelalter im ganzen Leben.
Ja, es gibt so eine grobe Schätzung, das ist so eine halbe Laienweisheit, weil man aber davon ausgehen kann, dass der Informationsfluss in der Dichte, in der Informationen uns am Tag zur Verfügung stehen. Allein wenn man schon 3 Stunden auf Instagram zum Beispiel scrollt oder die Nachrichten-App durchliest, dass das genau das ist. Und man verarbeitet das ja auch unterbewusst. Und deswegen muss man auch sehr selektiv darauf schauen, für was hat man Kapazitäten, wem kann man auch gerecht werden, ne, welchem Thema. Ja, da ist auf jeden Fall eine Verarbeitungszeit bei, aber ich glaube, dass sie in meinem Fall, also ich habe noch keine negativen Auswirkungen davon an mir gespürt.
Trotzdem überraschend, dass unsere Hirne diese schnelle Entwicklung dann doch irgendwie mitmachen auf eine Art. Aber wird man sehen, was bei rauskommt. Du machst immer viel Aktuelles, unter anderem auch immer wieder in einem Podcast, der heißt Apokalypse und Filterkaffee. Zusammen mit Micky Beisenherz machst du den und anderen Leuten. Du machst den, glaube ich, immer mit Markus Feldenkirchen vom Spiegel, immer dienstags. Schauen wir doch mal, was da so aktuell gerade an Schlagzeilen da ist. Also ich habe hier mal eine Schlagzeile. Union und SPD einigen sich auf neues Wehrdienstmodell. Ein Losverfahren soll entscheiden, wer zur Wehrpflicht bzw. zur Musterung muss. Soweit, so gut. Dann wird gestern aber überraschend eine angesetzte Pressekonferenz dazu abgesagt. Es gäbe Widerstand aus der SPD-Fraktion. Haben wir da jetzt den nächsten Koalitionskrach?
Das ist ja eine Debatte, die, glaube ich, die ganze Zeit läuft und alle demokratischen Parteien betrifft. Deswegen, dass man da nochmal irgendwie diskutieren möchte, gerade auch, weil diese Woche ja die Meldung kam, dass der BND-Chef unter anderem gesagt hat, dass es eine reelle Gefahr gibt eines Krieges seitens Russland mit den anderen EU-Ländern. Dass man da natürlich schauen muss, mit was geht man raus, was mutet man einer Bevölkerung zu und wie kommuniziert man das? Und dieser Streit zwischen Verteidigungsminister Boris Pistorius und auch dem SPD-Parteichef Lars Klingbeil, der ist ja schon länger da, ne? Also wer hat da die Deutungshoheit in der Kommunikation. Aber dass man das jetzt nochmal so mit einer abgebrochenen Konferenz und dass man da nicht darauf achtet, dass da keine Fehler passieren, um nicht zu vermitteln, dass man sich da so uneinig ist, das ist sehr, sehr ungeschickt. Aber ich glaube, dass man da gerade wirklich drauf schauen muss, welche Entscheidung man trifft, weil die Leute sind schon sauer und es gibt, glaube ich, 16%, die jetzt sofort bereit wären, für Deutschland zu kämpfen. Das heißt, die breite Masse wird das nicht abholen, Losverfahren, wer von uns dann raus muss.
Ja, das Inhaltliche können wir vielleicht gleich nochmal. Ich frage mich nur jetzt, du hast ja gesagt, handwerkliche Probleme. Warum? Also hat man jetzt nach der Ampel-Erfahrung und auch nach der Erfahrung mit der Bundesverfassungsrichterwahl mit Frauke Brosius-Gersdorf irgendwie in Berlin immer noch nicht verstanden, dass man solche Dinge vielleicht lieber nicht immer gleich öffentlich diskutiert? Oder geht es in der medialen Welt schon gar nicht mehr anders?
Ich bin kein großer Fan davon, diese Streit-News immer so hoch zu pushen, weil erstens, das sind einfach 2 verschiedene Parteien und 3 in dem Falle sogar mit der CSU, die streiten sich. Das ist völlig normal. Das sind richtig große Themen, große Entscheidungen. Dass man da nicht direkt einen Konsens findet nach 2 Sitzungen, ist völlig klar. Und diese Koalition ist auch unter schweren Bedingungen gestartet. Und es ist prinzipiell eine schwere Stimmung, weil es sehr polarisierte Pole gibt in allen europäischen Ländern, auch in Deutschland. Das heißt, ich würde da so ein bisschen immer von weggehen und den Zeit geben, sich für etwas zu entscheiden und eben nicht noch medialen Druck auszuüben und zu sagen, da muss jetzt sofort was gemacht werden, man darf sich nur freundlich in der Öffentlichkeit zeigen, weil sonst ist schlechte Politik. Ich glaube, gut diskutierte Politik ist am Ende des Tages vielleicht die beste.
Wir hatten es gerade von der Wehrpflicht und der abgesagten Pressekonferenz gestern. SPD und Union konnten sich dann doch nicht dazu durchringen, jetzt schon Ergebnisse zu präsentieren. Das Ganze wird jetzt ein bisschen als Koalitionsstreit hochgehypt. Du hast gesagt, man sollte das nicht so hoch jubeln und Wolfi hat uns eine Sprachnachricht geschickt, ich zitiere ihn mal, er gibt dir recht, ist da bei dir nicht immer die schnellste Schlagzeile oder die Halbwahrheit oder Halbwissen, die man postet, ist das Beste, sondern es sei doch nicht so schlimm, dass es ein bisschen Streit gibt, das gehört zur Demokratie dazu.
Ja, da hat er total recht.
Trotzdem die Frage, Jasmin, ist es nicht irgendwie auch der Beweis, also wir haben jetzt ja seit, man kann es gar nicht erzählen, wie lange das jetzt schon so ist. Im Grunde Koalitionen aus Parteien, die eigentlich in gegensätzliche Richtungen denken. Ist das jetzt auch langsam mal zu Ende mit diesen Koalitionen? Brauchen wir eigentlich mal wieder so eine Koalition, die einfach nur rechtskonservativ oder linksliberal ist?
Ich finde, in Deutschland haben wir tatsächlich ein Parteienspektrum, was sehr nah aneinander ist. Das ist in Frankreich anders. Da kann man, glaube ich, ganz klar sagen, es sind irgendwie die Sozialisten, es sind die Liberalen und das sind die Rechten. Ich finde, dass zwischen der SPD und der CDU gar nicht so viel steht. Zwischen den Grünen und der CDU auch nicht. Und auch die Linke tendenziell sehr sozialdemokratisch ist. Deswegen ist es, glaube ich, auch so schwer, weil alle wollen nach außen kommunizieren, dass sie sich voneinander abheben, gerade weil immer wieder Wahlkampf ist. Aber eigentlich ist man sich im Demokratischen schon sehr nah beieinander. Deswegen ist es so ein kleiner Teufelskreis. Aber eigentlich noch ein schöner, weil wir im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern deutlich mehr Konsens haben und weniger mit Recht zu kämpfen haben, auch wenn es so wirkt. Die AfD liegt ja gerade bei 26%, aber die Mehrheit ist hier demokratisch und das ist in vielen anderen Ländern nicht mehr so.
Jetzt ein Unioner würde natürlich sagen, nicht mit Rechts zu kämpfen, sondern mit Rechtsextremen zu kämpfen. Das ist ja immer so, aber ich glaube, du meinst damit die Rechtsextremen, oder?
Ich meine damit die Rechtsextremen, aber der Begriff wurde halt falsch verwendet. Also ich finde, gerade muss man von Rechten sprechen, weil das demokratische Rechts muss die CDU sich als Begriff wieder aneignen, weil wir neu definieren müssen, was das eigentlich bedeutet. Klar, die CDU ist eigentlich das demokratische Rechts, aber weil wir innerhalb dieser Debatte diesen Begriff auch so missbraucht haben, deswegen ist es interessant, dass du mich darauf ansprichst. Ich verstehe die Kritik daran, aber ich glaube, der Begriff Rechts ist gerade noch überladen mit dieser antidemokratischen Haltung. Und wir müssen, glaube ich, den Leuten vermitteln, es gibt ein demokratisches Rechts und es ist, glaube ich, leider die Aufgabe der CDU, diesen Begriff zu besetzen.
Ja, tatsächlich läuft es, glaube ich, auch gerade sehr intensiv, sich da neu aufzustellen. Sprechen wir noch mal kurz über die Wehrpflicht. Mhm. Also es geht ja um ein Lotterieverfahren, also es soll gelost werden, wer muss sozusagen in die Musterung rein und wird dann eventuell wehrpflichtig werden. Und das gefällt, glaube ich, dem Verteidigungsminister nicht. Der möchte nämlich flächendeckende Musterungen und dann erst eine Auslosung haben. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch einer der Punkte, die es noch auszudiskutieren gilt. Aber generell diese Lösung, diese Lösung mit dem Losverfahren, ist das überhaupt was, was bei den Jüngeren vor allem, die es ja betrifft, auch Akzeptanz in der Breite finden wird?
Nee, also in der ganzen Bevölkerung findet es keine Akzeptanz und besonders bei den jungen Leuten nicht. Deswegen finde ich auch den Ansatz total falsch, weil eigentlich, und damit hat Pistorius ja recht, brauchen wir eine ausgebaute Bundeswehr prinzipiell. Also es sind ja auch Infrastrukturfragen und die war ja auch schon vorher marode und brauchte Nachwuchs. Und das ist nicht attraktiv, wenn man sagt, wir losen jetzt irgendwie Leute aus, sondern es gab ja einen ersten Vorschlag, der vorgesehen hat, dass alle gemustert werden, um zu schauen, wer pflichtig sein könnte und dafür geeignet wäre. Und um ehrlich zu sein, wenn ein Kriegsszenario kommt, dann ist sie mit Losen eh vorbei. Also dann wird man sich darauf berufen, dass man wehrpflichtige Menschen einziehen kann. Und dann ist auch egal, ob wir jetzt ein halbes Jahr darüber rumspaßen, ob wir das auslosen oder nicht. Die Frage ist, sind wir ein Land, das eine Bundeswehr haben möchte, die funktionsfähig ist? Geben wir dafür unsere jungen Leute raus und machen die überhaupt mit? Oder sagen die, wir entziehen uns dem Ganzen? Und das ist die viel größere Debatte. Da brauche ich nicht mit Losverfahren kommen, sondern muss darüber sprechen, was für eine Bundeswehr wir uns als Gesellschaft vorstellen.
Ja, de facto sind es, glaube ich, 80.000 Soldaten, die zur Sollstärke von über 200.000 noch fehlen würden. Trotzdem Zumutungen für die Jüngeren, also Wehrpflicht, dann die Krankenkassenbeiträge steigen und steigen, die Renten sind unsicher. Wird das dann auch irgendwann zu viel?
Ich glaube, dass jemand, der 42 ist, das gleiche Problem wie jemand, der 27 ist oder 19, weil auch die, die jetzt Mitte 40 sind, die haben keine hohe Rente und die können nicht sicher sein, dass sie mit Blick auf die kleine Lohnsteigerung, die es gibt in dem Land und der Inflationslage, in den nächsten 20 Jahren darauf vertrauen können, dass die Rente sicher ist für sie und sie davon leben können. Das heißt, wir haben eigentlich mehrere Generationen, die das betrifft und die auch denken, was kommt eigentlich noch? Wer kauft sich heutzutage noch ein Haus, hat irgendwie große Zukunftsvisionen und dann zu sagen, ich sterbe jetzt eventuell für ein Land, das ist natürlich ein großes Commitment, wenn dahinter nicht viel kommt.
Nächste Schlagzeile, Jasmin. Ja. Vorgestern die Übergabe und Freilassung der noch lebenden israelischen Geiseln von der Hamas. Donald Trump spricht in der Knesset im israelischen Parlament. Der Trump-Friedensplan läuft an. Die ersten Palästinenser kehren zurück nach Gaza-Stadt. Ich glaube, ihr habt neulich in deinem Podcast auch darüber gesprochen. Was sagst du denn heute jetzt ein paar Tage später? Gibt es eine Chance auf Frieden in Nahost? Ist es die von Trump angekündigte neue Ära des Friedens?
Frieden ist ein großer Begriff, vor allen Dingen ist ja erstmal ein sogenanntes Ceasefire, also eine Feuerpause, von der man ja auch nicht weiß, je nachdem wie die Auseinandersetzung weitergeht, ob sie eingehalten wird. Und ich glaube, diese Angst ist sehr, sehr real. Und diese Sortierung sowohl in Gaza politisch als auch in Israel, wo ja die Kritik an der Rechtsaußenregierung auch nicht abgenommen hat und auch gegen Netanyahu immer noch wegen Korruption ermittelt wird. Das sind sehr, sehr viele Faktoren, die dazu führen können, dass die Stimmung in jeder Hinsicht nochmal kippen kann. Aber es ist ein erster Schritt. Zumindest kann man gerade aufatmen, dass keine Zivilisten in Gaza weiterhin getötet werden und eben die 20 lebenden Geiseln wieder bei ihrer Familie sein können. Hoffentlich werden auch noch die letzten toten Geiseln, die sich bei der Hamas befinden, übergegeben.
Ja, das kann man gar nicht hoch genug einordnen, dass das jetzt so ist, dass es auch endlich aufhört mit dem Bomben und Krieg führen. Aber wird es auch nachhaltig sein? Also, weil viele kritisieren ja an dem Friedensplan, dass es eigentlich keine klare Ordnung dafür gibt, wie der Gazastreifen und auch das Westjordanland verwaltet werden sollen. Und jetzt auch in der akuten Phase. Also jetzt gehen die da einfach hin zurück. Die Hamas soll entwaffnet werden, soll keine Macht mehr haben. Man sieht aber jetzt schon, dass sie das Machtvakuum füllen.
Ja, sie wollen es nicht ablegen, weil sie natürlich Angst haben, also die Hamas, dass die Macht verlieren offensichtlich und Israel eben wieder mit der IDF einmarschiert. Die Debatte darum, wenn man auch die wirklich krasse Siedlerpolitik einiger rechten Israelis betrachtet, die wollen nicht nur das Westjordanland, die wollen auch das Gaza, den Gazastreifen haben und besiedeln. Da wird viel Konflikt aufkommen und die Hamas zu entwaffnen wird halt schwierig und da braucht es halt... Da braucht es halt Leute wie Donald Trump, um zu schauen, wen man da eigentlich einsetzt. Es soll eine Übergangsbehörde geben, die soll international verwaltet werden. Und dann soll man schauen, dass Stück für Stück Gaza erstmal wieder aufgebaut wird. Und was wie die Hamas reagiert, kann natürlich keiner vorhersehen. Und das ist natürlich auch schwierig, weil was wollen eigentlich die Palästinenser? Und sind sie in der Lage, das überhaupt auszudrücken? Oder werden sie da auch weiterhin politisch unterdrückt?
Und Donald Trump hat jetzt mit seinem Friedensplan natürlich viel Anerkennung gewonnen, hat natürlich auch dadurch den Durchbruch jetzt erstmal geschafft, hat sich ja auch schon lange für den Friedensnobelpreis in Stellung gebracht. Ja. Muss er den jetzt kriegen?
Ich finde das ein bisschen groß für einen Konflikt, der sehr lange gedauert hat und wo völlig klar war, dass da auch völkerrechtswidrige Dinge passieren. Dass er es jetzt geschafft hat, ist gut. Ich finde den Friedensnobelpreis dafür, dass man ein Ceasefire beschlossen hat, eine Nummer vielleicht zu groß. Aber vielleicht, wenn alle 20 Punkte durch sind und wir wirklich sagen können, in einem bestimmten Zeitraum, dass Gaza selbstbestimmt als palästinensischer Staat anerkannt von allen Staaten und nicht nur von den wenigen, die es jetzt tun, wie zum Beispiel Frankreich, agieren kann und Israel bleibt, dann vielleicht. Aber ich bin auch kein großer Fan von Preisen.
Findest du den Friedensnobelpreis inzwischen überbewertet? Ich meine, Barack Obama hat ihn damals auch bekommen und dafür gab es auch viel Kritik, warum ein amerikanischer Präsident überhaupt einen Friedensnobelpreis haben muss, weil sich das per se eigentlich widerspricht.
Ja, vor allen Dingen, also Kissinger hat ihn ja damals auch bekommen für seine Vietnampolitik, für einen Krieg, den sie selber mit herbeigeführt haben und grausames Töten stattgefunden hat. Also man muss es immer in Relation sehen, wie viel eigenes Zutun da ist für den Frieden, den man dann erstellt hat, für einen Konflikt, den man mit befeuert hat. Also da kann man auch die Kritik bei Obama verstehen. Deswegen, für was sind diese Preise und wem helfen sie am Ende des Tages? Ne? Es gibt großartige Leute, die ausgezeichnet werden, gerade in der Forschung, das ist keine Frage. Der Friedensnobelpreis hat seine Ups and Downs.
Okay, das nehmen wir mal so mit, weil ich habe mich ja schon gefragt, weil Donald Trump hätte das ja, also das, was er jetzt gemacht hat, nämlich Druck auszuüben auf alle Parteien, hätte er doch im Grunde vor einem Jahr auch schon machen können oder vor zwei. Naja, ja. Vielleicht, naja, oder zumindest mal früher oder sogar Joe Biden hätte es vielleicht schon machen können.
Ja, da gab es halt einfach, also es gab ja die ganze Zeit die Debatte rund darum, wie man mit dem Nahostkonflikt umgeht. Da waren einfach Parteien und Gruppen sehr viel mit sich selbst beschäftigt und nicht mit dem Konflikt. Und Donald Trump, der ja seit Januar im Amt ist, der... freut sich natürlich, dass er jetzt da außenpolitisch punkten kann und auch von innenpolitischen Themen ablenken kann am Ende des Tages, wenn wir jetzt die Epstein-Files zum Beispiel nehmen oder auch großen Dissens innerhalb seiner Partei, wie man politisch weiterführen möchte. Da ist das natürlich auch toll, sich mit Außenpolitik zu beschäftigen. Friedrich Merz kennt das auch, der Außenpolitikkanzler, den wir gerade haben, der auch sehr wenig auf innenpolitische Dinge schaut.
Du hast die Journalistenschule besucht, ich darf es mal kurz vorlesen, für Politik und Wirtschaft in Köln, hast auch an der Uni studiert, Sozialwissenschaften und warst viel in politischen TV-Shows und mit deinen Social-Media-Aktivitäten hast du da Bekanntheit erlangt, unter anderem dadurch, dass du eben auch den sehr bekannten Nachrichtenpodcast von Micky Beisenherz, nämlich Apokalypse und Filterkaffee, moderierst. Und ich habe mal über dich gelesen, wir haben ja gerade viel über Nahen Osten gesprochen, du hast mal in einem Interview gesagt, erinnerst du dich? Erinnerst du dich? Du hast gesagt, ich würde mich niemals umfassend zum Palästina-Israel-Konflikt äußern. Da kenne ich mich zu wenig aus.
Ja.
Hast du deine Meinung geändert?
Ich würde mich dazu nur außenpolitisch aus einer deutschen Sicht, wie ich das jetzt tue, äußern, weil ich bin keine Expertin für das Gebiet vor Ort. Das heißt, wenn wir darüber sprechen, was mit Trumps Sicherheitsplan ist oder was die deutsche Rolle ist oder um das Menschliche, also wenn es zum Beispiel um die Geiseln geht oder um verletzte medizinische Sachen, ja, aber zum historischen Konflikt würde ich mich als Expertin mit Sicherheit nicht äußern.
Ist es nicht wichtig, auch sich klarzumachen, dass es oft gar nicht möglich ist, sich umfassend zu etwas zu äußern? Und vielleicht sollte man es dann auch lieber nicht tun? Ist das was, was wir uns vielleicht in Zeiten, wo jeder alles posten kann, selber mal hinter die Ohren schreiben sollten, jeder für sich und auch die Journalistinnen und Journalisten im Land?
Ja, aber es ist eine Balance zwischen, wie viel Privilegien hat man selbst und welche Plattform kann man bespielen, um auf Themen aufmerksam zu machen oder dazu recherchieren? Und in welchen Themen sollte man die Aufgabe vielleicht an andere Leute abgeben oder versuchen, mit anderen zusammenzuarbeiten? Und das ist ein Thema, da geht es, glaube ich, vor allen Dingen darum, dass man Betroffenen eine Stimme gibt und Experten, die eben auch nicht erst seit 2 Wochen dieses Thema bespielen, zu akquirieren, sprechen zu lassen, Reportagen zu machen. Deswegen ja, auf jeden Fall. Also es gibt auch Dinge, zu denen sollte und habe ich in der Vergangenheit definitiv meinen Mund gehalten und werde das auch weiterhin tun.
Es gibt ja tatsächlich ein Thema, das du schon lange bespielst und das ist die CSU.
Ja.
Und da gab es jetzt auch eine Neuigkeit, nämlich, ich glaube, dein Lieblingsthema ist Markus Söder, ne? Kann das sein?
Ja, das kommt immer mal wieder.
Warum dieser Markus Söder?
Ich finde es ist faszinierend. Wir haben ja wenige politische Figuren in der deutschen Politiklandschaft, die so polarisieren und auch so popkulturell viel hergeben wie Markus Söder. Und deswegen finde ich die einfach interessant und glaube, dass er auch sehr gern damit spielt, dass er popkulturell interessant ist.
Okay, das ist seine Art, Politik zu machen. Jetzt hat er aber Kritik dafür bekommen, nämlich von 2 Ex-Ministerpräsidenten aus Bayern, nämlich Erwin Huber und Horst Seehofer. Mhm. Die haben gesagt, Grünen-Bashing, was Herr Söder ja sehr leidenschaftlich betreibt, kann man sagen, das auch schon länger, das sei wirklich nicht mehr angezeigt.
Ja, es ist sehr interessant, dass sich sozusagen der altlinke Huber und der am Ende seiner Karriere sehr nach rechts gerückte Horst Seehofer bei der Sache zusammentun. Ich glaube, die sind beide ganz froh, dass sie mal gegen Söder schießen können. Aber ich würde tatsächlich Seehofer zusprechen, dass er das wirklich ernst meint, weil die CSU ja so ein bisschen unter der 40%-Marke so schwankt und es sehr viel interne Kritik auch an Markus Söder gibt, zum Beispiel aus der Jungen Union. Und das Bashing ist auch einen Schritt zu weit gegangen, weil es ist ja völlig klar, dass Markus Söder entweder eine schwarz-grüne Koalition auf dem Bund hätte mit verhandeln hätte müssen oder auch, wenn die Freien Wähler nicht reinkommen bei der nächsten Landtagswahl in Bayern, er mit den Grünen koalieren muss. Mhm. Das heißt, man baut sich ja demokratische Mauern zu aus so einem polarisierten populistischen Jux, weil man das auf Instagram geil posten kann in einem Reel. Und da mal von Seehofer zu hören, gut, ich habe den Job auch ein paar Jahrzehnte gemacht, kleiner Tipp, das würde ich nicht auf die Spitze treiben, ist eigentlich schon fast auch nett von ihm.
Hatte sich Horst Seehofer als Bundesinnenminister nicht über 69 Abschiebungen zu seinem 69. Geburtstag gefreut?
Ja, eine sehr umstrittene Figur. Und deswegen meinte ich ja eben auch, dass dieses sehr nach rechts gerückt, kurz vorm Ende seiner Karriere, er wurde ja immer so als Herz-Jesu-Sozialist in der CSU beschrieben. Und dieses Image hat er ja komplett runtergerockt in den 3 Jahren als Innenminister, 4 Jahren unter Merkels letzter Regierung, wo er eben diese ganzen populistischen Nischen und Migration so besetzt hat, dass alles andere, was er in seiner Karriere so gemacht hat, völlig untergegangen ist. Und eben auch die 69 Abschiebung.
Aber wie ist denn deine Beobachtung? Also ist Markus Söder als bayerischer Ministerpräsident so jetzt der neue Typus Politiker, mit dem wir jetzt auch in Zukunft rechnen müssen in Zeiten der sozialen Medien? Also heute umarme ich einen Baum, wenn es gerade in ist, und dann halte ich aber Würste ins Bild. Ja. Robert Habeck hat es ja sehr provokant, kann man sich auch drüber streiten, fetischhaftes Wurstgefresse genannt. Also an Markus Söder scheiden sich die Geister. Aber haben wir damit zu rechnen, dass es noch mehr Söders geben wird? Weil er hat ja Erfolg damit. Irgendwie ist er ja bekannt.
Ja, vor allem hat er eine Plattform und braucht Journalisten nicht mehr. Und das ist was glaube ich, passieren wird. Also, dass Leute wie Markus Söder, Politiker, Plattformen haben, wo sie 600.000, 700.000 Follower haben, wo sie einfach selber Ankündigungen machen können und damit spielen können, dass sie irgendwie eine öffentliche Person sind und Spaß machen können und bestimmte politische Inhalte nicht adressieren müssen. Und da ist Söder der absolute Vorreiter. Ich würde aber auch sagen, bei Habeck gibt es auch so eine falsche Wahrnehmung davon, was bei ihm alles so richtig und falsch ist, weil er schießt ja genauso gegen Söder, wie Söder gegen ihn schießt. Und er hat sich dieser polarisierten Sprache da auch sehr viel bedient. Deswegen, ich würde ihn nicht auf die gleiche Stufe stellen, aber Markus Söder ist auf jeden Fall ein Typ Politiker, der kommen kann. Und ich habe das Gefühl, die deutsche Gesellschaft hat aber nicht so viel Bock auf den. Also es ist vielleicht ein Phänomen auch für junge Leute und viele machen sich darüber lustig, aber ich sehe jetzt nicht in der Bundesregierung sich einen Friedrich Merz entwickeln, der anfängt, McRibs auf der Autobahnraststätte zu posten.
SWR1, Leute mit Jasmin Mbarek, die sich seit vielen Jahren unter anderem mit der CSU und mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder sehr ausführlich befasst. Also erstmal meinen Respekt, dass du die Energie und Ausdauer hast, das zu tun. Du hast jetzt aber ein Buch über Empathie geschrieben. Mhm. Das heißt I Feel You und hast dich sehr stark mit diesem Thema beschäftigt. Das kommt wahrscheinlich nicht von ungefähr, oder?
Nee, ich fand, dass dieser Begriff sowohl in meiner politischen Welt als auch gesellschaftlich, so in Magazinwelt und in der Kultur immer wieder so aufgepoppt ist. Und ich glaube, gerade in Zeiten, wo es so stürmisch ist wie jetzt politisch, die Leute immer denken, wenn wir doch mehr Empathie hätten und empathischer wären, dann wird alles gut. Und ich habe mich gefragt, was bedeutet das eigentlich und sind wir eigentlich so unempathisch, wie wir denken?
Ich meine, es gibt ja diese ganze Polarisierung in der Gesellschaft, haben wir vielfach thematisiert in den letzten Wochen und Monaten. Absolute Meinungen, Hasskommentare, Kampagnen, Cancel-Kultur und so weiter. Es gibt viele Begriffe dafür. Sind das alles Symptome von mangelnder Empathie?
Nee, das sind einfach Symptome von einem Kapitalismus, der sich in einer Negativlage befindet. Und deswegen ist Empathie auch eher etwas, was man, glaube ich, auf jede Situation anwenden kann. Egal, ob es gerade wirtschaftlich schlecht läuft, diese Gesellschaft überpolarisiert ist. Das ist eher so ein Asset, also was Leute mit in die Gesellschaft tragen, als dass man das jetzt an Krisen festmachen könnte.
Mhm. Vielleicht müssen wir mal kurz, damit wir so diesen Begriff auch etwas eingrenzen können, weil Empathie wird ja für vieles hergenommen, sage ich mal, als Begriff. Ist auch so ein bisschen abgenudelt, muss man sagen. Du hast dich sicherlich im Zuge deiner Arbeit auch darum gekümmert, was ist das eigentlich, Empathie?
Ja. Es gibt verschiedene Definitionen. Daniel Goleman teilt es in drei Kategorien auf. Die wichtigsten sind die kognitive und die emotionale Empathie. Da geht es darum, dass Empathie erstmal nicht das klassische Mitgefühl ist, was man ja denken würde. Ah ja, wenn ich empathisch bin, dann habe ich Mitgefühl. Nein, es geht eher darum, dass man nachvollziehen kann, warum Menschen zum Beispiel handeln, wie sie handeln. Also es ist eine reine Logiksache zunächst, dass man in Betracht ziehen kann, dass es Begründungen gibt. Und emotional ist dann zum Beispiel, wenn man etwas erfährt und das tatsächlich selber erlebt hat. Zum Beispiel, keine Ahnung, du erzählst mir, dass du vom Fahrrad runtergefallen bist und dir wehgetan hast, dann kann ich das nachempfinden. Aber wenn du mir erzählst, dass du das und das erlebt hast in deinem beruflichen Leben, was ich nicht erlebt habe, dann kann ich das nur kognitiv nachempfinden und deiner Argumentation folgen. Und dementsprechend ist das eher die Fähigkeit zuzulassen, dass Leute Gründe haben.
Also es muss gar kein Mitgefühl sein oder ein echtes Empfinden. Es muss jetzt nicht unbedingt, sage ich mal, Markus Söder muss mir nicht leid tun, wenn er Kritik kriegt.
Nee, man kann auch Markus Söder empathisch sein und Mitgefühl würde ja bedeuten, erstens, dass ich eher auf die Person runterschaue. Also Mitleid ist ja sozusagen oft eine Ausgeburt von Mitgefühl. Und Empathie ist eher lösungsorientierter und unterstützender. Also, dass man sich verbindet darüber, dass man die andere Person versteht. Man kann auch empathisch damit sein, dass Markus Söder den Drang hat, so viel auf Social Media zu posten, weil er anscheinend keine politischen Inhalte hat. Und das auch ohne, dass man das satirisch meint. Das heißt, Empathie ist wirklich eher der Versuch, genau an den Orten, wo man nichts versteht. Also vielleicht der Nachbar, der anders wählt. Oder wenn man sich mit den Eltern streitet und das Gefühl hat, dass man da gar nicht durchkommt. Da anzusetzen und zu denken, jetzt versuche ich die Person zu verstehen und der das zu vermitteln, das öffnet sehr, sehr viele Türen.
Aber es ist ja ganz interessant, weil bei einem Markus Söder oder auch bei einem Donald Trump und bei vielen anderen versucht man immer nachzuvollziehen, warum machen die das jetzt eigentlich? Da wird dann ganz viel drüber geschrieben, aber jetzt fällt mir zum Beispiel gerade ein, gibt es auch eine Caroline Wahl, junge Autorin, die irgendwie zwei sehr erfolgreiche Bücher geschrieben hat. Das zweite Buch wird gerade irgendwie ziemlich zerrissen, das hätte nicht das Niveau und würde sich zu Unrecht so viel verkaufen. Überhaupt der ganze Auftritt von ihr, sie ist sehr selbstbewusst, fährt einen Sportwagen, geht damit auch gerne mal raus und zeigt ihn. Und das wird irgendwie nicht gutiert. Und ich habe das Gefühl, Empathie ist so selektiv.
Ist total selektiv. Ist auch die Frage, wer hat eigentlich die größte Bühne, um empathisch mit Leuten zu sein, ne? Also ich glaube, viele in der Gesellschaft würden auch zum Beispiel mit Menschen, die Bürgergeld empfangen, empathisch sein. Und Friedrich Merz ist es nicht. Das heißt, immer eine Frage, wer hat eigentlich die größte Bühne? Und auch bei Caroline Wahl ist ein interessantes Beispiel, weil die Frau hat eine Karriere, die schreibt Bücher, Menschen finden das gut. Und jeder kann mit seinem Geld machen, was er möchte. Das heißt, dafür kann man eigentlich nur Empathie aufbringen, weil es halt ihr Lebensweg ist. Und man kann sagen, okay, ich kann nachvollziehen vielleicht, warum sie es macht, aber ich teile einfach diese Attitüde nicht. Und ich glaube, da spielt auch ein bisschen so Frauenfeindlichkeit bei ihr mit rein, bei der Debatte, dass man ihr das vielleicht eher nicht gönnt und denkt, ey, du bist doch eine junge Frau, du musst eigentlich links sein und klimafreundlich und du darfst keinen Rennwagen fahren und kein Auto fahren. Das ist halt, also da projiziert man ja einfach wahnsinnig viel auf eine Person.
Ganz interessant, da gibst du mir ein schönes Stichwort. Wird dir das manchmal auch nachgesagt? Also so als junge Frau, Journalistin bei der Zeit mit einem Migrationshintergrund, da ist man doch links.
Ja, aber es ist halt einfach nicht so. Aber es wird mir beides vorgeworfen. Wenn ich einen konservativen Take mache, dann bin ich direkt ein Nazi. Und wenn ich etwas zum Beispiel sage über die Klimabewegung oder über Migration, dann ist es direkt links wegen meiner Person. Und das ist total wirr, weil es ist weder links noch rechts. Es ist halt einfach oft in der Situation eine Annahme oder Analyse. Und ich finde oft, dass wir auch Dinge zu sehr politisch färben. Das ist ein großes Problem.
Muss man es nicht auch ein bisschen verstehen, dass man oft gar nicht die Zeit hat, empathisch zu sein und sich jetzt zum Beispiel mit dir oder mit jemandem so zu beschäftigen, dass man sagt, ist es nicht dann viel einfacher, kurz zu sagen, die ist so und so, weg damit. Schublade rein.
Ja, gar nicht kategorisieren. Weil wenn du keine Zeit dafür hast, dann kannst du dir gar keine Meinung bilden. Und das ist etwas, was die sozialen Medien uns lernen, dass wir eine schnelle Meinung haben müssen. Wir müssen eine Meinung haben, müssen informiert sein. Die meisten Menschen leisten Care-Arbeit, die haben anstrengende Jobs, die haben gerade so genug Geld, um zu überleben. Die haben keine Zeit, um alles aufzusaugen. Das heißt, es muss immer Menschen geben, die Möglichkeit für Erklärung und Ambivalenz und Grautöne geben. Und es muss auch mich niemand verstehen. Es muss auch keiner die Zeit verschwenden, mich zu verstehen. Aber dieses schnelle Einsortieren, das trägt dann auch zu einer Polarisierung bei.
Die ganze Politik basiert darauf, dass man die Fehler des anderen ausschlachtet. Dieses Zitat stammt von der Journalistin Jasmin Mbarek und die ist heute bei uns in SWR1 Leute. Jasmin, brauchen wir mehr Empathie in der Politik? Und wir müssen übrigens langsamer sprechen. Ganz viele Hörerinnen und Hörer haben sich beschwert, wir sprechen zu schnell.
Es tut mir leid. Wir brauchen nicht mehr Empathie, sondern wir müssen, glaube ich, verstehen, was Empathie ist und was wir von ihr wollen. In der Politik bedeutet Empathie ja eigentlich, dass man eben viele Perspektiven zulässt und dass auch Politiker sich empathisch mit verschiedenen Gruppierungen zeigen. Und Empathie bedeutet ja nicht direkt, dass man sich mit einer Sache gemein macht, sondern dass man einfach akzeptiert, dass sie existiert und man sie versteht. Und das kann die Politik eigentlich immer gut gebrauchen, weil man ja sehr viele Menschen mit sehr vielen verschiedenen Geschichten und Hintergründen verstehen und regieren muss.
Aber das lässt sich doch super an einem Baden-Württemberger Thema aufmachen, das hier natürlich auch sehr hohe Wellen geschlagen hat, nämlich in Tübingen, das hast du sicher auch mitbekommen. Da gab es eine Diskussion zwischen Boris Palmer, Oberbürgermeister von Tübingen, und dem AfD-Landeschef Markus Frohnmeier in einer Turnhalle, weil Herr Palmer die AfD inhaltlich stellen wollte. War das jetzt irgendwie auch empathisch, dass er gesagt hat, ich setze mich mal mit dem Frohnmeier auf die Bühne und diskutiere mit dem?
Ich finde
oder war es empathisch von Herrn Frohnmeier, sich dem zu stellen? Also kann man so und so denken.
Ich habe das nicht das Gefühl, dass das einen empathischen Grund hat, sondern der Zugang, dass man irgendwas vielleicht entlarven will oder aufeinander zugehen möchte oder zeigen möchte, ob die AfD weniger extrem ist. Ich weiß nicht, was da die Intention ist. Aber das mache ich auch im Buch, I Feel You, die Unterscheidung, dass die AfD, es gibt einmal die Menschen, die das wählen, und es gibt Funktionäre, die eben in einer vom Verfassungsschutz beobachteten Partei agieren. Und da gibt es einen großen Unterschied. Man kann mit den Wählern meiner Meinung nach sehr empathisch sein im Sinne von, warum wählen Sie das? Was wünschen Sie sich von der Politik? Warum sind Sie unzufrieden? Aber Funktionäre, die antisemitisches und rassistisches Gedankengut in die Gesellschaft tragen, da fällt es mir sehr schwer, empathisch zu sein. Und das gilt also für mich, für jede Form von Extremismus, dass man keine Empathie mit demokratiefeindlichen Thesen haben kann.
Also wäre es besser gewesen, Boris Palmer hätte einfach mal eine ganze Halle voll AfD-Wählende eingeladen und mit denen diskutiert?
Wäre wahrscheinlich hilfreicher gewesen, um zu erfahren, was die Leute wollen, weil der AfD-Funktionär ist ja auch Teil des Systems und im System drin und profitiert vom System, was sie ja oft kritisieren. Das heißt, warum der Maurer oder die Beamte die AfD wählt, ist ja dann deutlich interessanter nachzuverfolgen und dann auch zu checken, okay, was können denn etablierte Parteien machen, AfD-Wähler zurückzugewinnen.
Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, was für dich Empathie ist. Hast du trotzdem manchmal auch Schwierigkeiten, empathisch zu sein? Ist deine Meinung auch mal absolut?
Immer.
Erwischst du dich dabei?
Immer. Das ist immer ein Kampf. Empathie ist ganz, ganz viel Arbeiten. Deswegen auch Stichwort, sind wir empathisch, brauchen wir mehr Empathie? Ja, aber es ist halt schwere Arbeit und das wissen Menschen nicht, weil man immer wieder aus der eigenen Komfortzone raus muss in Momenten, wo man vielleicht auch emotional denkt, ey, das verstehe ich überhaupt nicht, warum diese Person das denkt oder fühlt, aber es verstehen muss, um zu einer Lösung zu kommen oder auch nicht direkt abzublocken und sozusagen getrennte Wege zu gehen.
Ist das der Lerneffekt? Also das, was du während deiner Arbeit über Empathie, über gegenseitiges Verständnis, sich hineinversetzen in den anderen, egal ob kognitiv, also einfach nur mit dem Hirn oder auch mit dem Herzen, gelernt hast?
Ich glaube, es war eher ein Reminder, also eine Erinnerung dafür, das zu tun immer wieder, weil ich mir ja sozusagen vorgenommen habe, als ich dieses Buch geschrieben habe, zu ergründen, wie das eigentlich in bestimmten Bereichen funktioniert. In der Kultur, in der Politik, aber auch zum Beispiel im Yoga-Studio, wenn man von einer Person doof angeguckt wird, ist es wirklich, geht es da um mich oder hat die Person vielleicht einen schlechten Tag und ich muss da gar nicht so viele Emotionen in dem Moment fühlen. Das heißt, es ist immer wieder eine Konfrontation in jeder Facette des Alltags.
Du hast in der Schule, ich glaube, habe ich mal gelesen, eine Erfahrung auch mit Mobbing gemacht, also dass Menschen mit dir nicht gesprochen haben. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, viele Menschen können das sehr gut nachvollziehen. Kam sowas nochmal hervor bei der Arbeit, also dass man eigene Erfahrungen da auch mit einarbeitet und wenn man mal, glaube ich mal, Opfer von sowas geworden ist, dass man dann auch nochmal anders über den Zustand der Empathie denkt, weil man auch versucht, die Täter nachzuvollziehen in dem Fall?
Ich finde halt, alle haben ihre Gründe. Auch Menschen, die sich beschissen verhalten, um das mal so zu sagen, die haben immer einen Grund, warum das passiert. Und im Buch geht es an einer Stelle um diese Situation, als in der Schule dann an einem Tag nicht mit mir gesprochen wurde. Und wenn man im Nachhinein darauf schaut, gibt es ganz viele Gründe, warum das passiert ist. Das macht es nicht wett, dass die Leute es getan haben. Es entschuldigt es vielleicht nicht, aber die Erklärung erleichtert meinen Blick darauf und zeigt auch immer wieder, dass wir alle gefangen sind in gesellschaftlichen Erwartungen und Druck und manchmal nicht in der Lage sind, uns zu reflektieren.
Ich habe mich gefragt, da du ja auch darüber gesprochen hast, dass es viel Arbeit ist, empathisch zu sein. Endet Empathie auch irgendwann und wo endet Empathie für dich? Konntest du das rausfinden in deiner Arbeit?
Es gibt ja auch toxische Empathie, also Menschen, die zum Beispiel sehr empathisch sind und sehr viel nach außen geben und sozusagen ihre ganze Persönlichkeit darum kreisen lassen, dass sie sehr empathisch sind. Die werden ja auch oft ausgenutzt. Das ist auch keine gute Form von Empathie. Und es gibt manchmal auch einfach Momente, wo man merkt, okay, man kommt wirklich nicht zusammen und es ist auch okay, dann zu gehen. Aber ich glaube, der Versuch, Bell Hooks beschreibt es zum Beispiel als Versuch, dass Community und Gemeinschaft immer der Versuch ist, Menschen zu lieben. Und ich würde auch sagen, Empathie ist das. Weil man versucht, Menschen als solche anzunehmen, wie sie sind und ihnen immer eine Chance zu geben, sich zu erklären. Und das finde ich einen sehr schönen Grundgedanken. Aber manchmal ist der auch zu Ende. Manchmal gibt es einfach einzelne Kombinationen, wo man merkt, okay, wir können uns nicht verstehen und dann ist das auch das Ende des Ganzen.
Ändert es was, wenn man persönlich miteinander spricht oder eben über irgendwelche Online-Plattformen, soziale Medien? Ist das da andere Empathie? Also brauchen wir eigentlich auch wieder mehr echte Begegnungen?
Ja, echte Begegnungen sind essentiell, weil man dann auch wieder merkt, dass da wirklich ein Mensch vor einem steht. Man hat ja dann einen ganz anderen Bezug dazu und merkt ja auch, dass ich glaube, die harschen Worte viel schwerer fallen, die man vielleicht manchmal im Internet sagen würde oder auch das schnelle Verurteilen, nicht so schnell passiert, wenn die Person wirklich wahrhaftig vor einem steht.
Interessant ist ja der Zusammenhang, den du gemacht hast. Du sagst nämlich, wir leben in der Spätphase des Kapitalismus, im Spätkapitalismus, und du siehst auch einen Zusammenhang zwischen, hast du auch vorhin schon erwähnt, zwischen dem Kapitalismus und Empathie. Welcher ist das? Also ist Kapitalismus per se empathiefeindlich?
Nee, lustigerweise hat insbesondere die Industrialisierung Empathie geprägt, weil gerade unter der Arbeiterschaft viel Empathie für die Lage untereinander da war und man aus dieser Empathie Gemeinsamkeiten geschöpft hat, zusammen Care-Arbeit geleistet hat etc. pp. Das heißt, auch Spätkapitalismus, und das merken wir gerade mit Werbetrends, in der politischen Diskussion wird Empathie immer wieder beliebt als Begriff, weil man denkt, ah ja, wenn alles wirtschaftlich scheiße ist und die Inflation stark ist und Kriege vorstehen, haben wir ja noch uns. Und dann erinnert man sich wieder daran, dass man ja eine Gesellschaft ist. Und das ist so der Gegentrend zu diesem, was auch in den letzten Jahren so groß war, Self-Care, es geht nur um dich selbst und wenn du sicher bist, dann kannst du Karriere machen und du kommst als erstes. Das ist der genaue Gegentrend dazu und deswegen ist es für mich eine Begleiterscheinung vom Spätkapitalismus.
Also muss man im Grunde genommen aufpassen, dass Empathie nicht zu so einem ausgelutschten PR-Begriff auch gemacht wird?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist gut, dass große Plattformen und auch vielleicht Werbung es benutzt, um es in die Masse zu streuen, aber die Begriffsdefinition und wie das wirklich gelebt wird, das muss richtig gemacht werden und da hilft uns auch kein Werbeplakat bei.
Also so ein einfaches Ich fühle dich oder I feel you, wie dein Buchtitel sagt, mal kurz rüber zu schmettern auf Social Media oder per Kurznachricht, das reicht nicht aus. Kann man es denn irgendwie lernen? Also wie schaffen wir es denn, mehr Empathie zu zeigen und auch zu leben?
Ich glaube, wenn man sich in jeder Situation im Alltag versucht, daran zu erinnern, dass Menschen Gründe haben. Also, dass man sich immer wieder versucht, in Situationen hineinzuversetzen, um auch Konflikte zu vermeiden, weil Konflikte so energieraubend sind. Und das ist übrigens nicht das I feel you, das Ich fühle dich. Deswegen heißt das Buch auch so. Weil Ich fühle dich ist einfach immer, ich stülpe mein Empfinden über dein Empfinden drüber und denke, ah, ich habe dir ja gezeigt, dass ich das Gleiche fühle. Und dann ist es zu Ende. Deswegen Empathie ist nicht Ich fühle dich. Empathie ist, ich versuche, dich zu verstehen und dir zuzugestehen, dass du einen Grund hast.
Also Empathie ist auch so ein bisschen, es geht mal ausnahmsweise nicht um mich.
Total. Und gleichzeitig ist es auch egoistisch, weil wenn man empathisch ist, möchte man ja auch, dass es aus dem eigenen Umfeld auch wieder zurückkommt, weil Empathie ist ein Community, ein Gesellschaftsaspekt, der dazu führt, dass wir untereinander unsere Probleme austauschen können, andere auffangen, es ein Geben und Nehmen. Deswegen ist Empathie sehr egoistisch und sehr gesellschaftlich zugleich.
Aber die Tatsache, dass du dich so intensiv mit so einem Thema beschäftigst, also ich habe manchmal jetzt gerade den Eindruck gehabt, die letzten halbe Stunde, dass wir über Dinge reden, die doch eigentlich klar sein sollten. Warum musst du jetzt als Journalistin so ein Buch schreiben über so ein Thema, das doch eigentlich Basis zwischenmenschlicher Umgang sein sollte?
Ich würde selbst sagen, nachdem ich das Buch geschrieben habe, dass bestimmte empathische Bereiche mir noch nicht klar sind. Empathie ist so weitreichend und ist ein gesellschaftliches Konzept, das eben nicht überall da ist und nicht überall die richtige Definition hat. Dass ich es sehr spannend fand auch, es geht unter anderem auch ums Internet und auch ums Lästern und warum Lästern gut für die Gesellschaft sein kann. Und da überall kann Empathie stattfinden. Und das fand ich sehr spannend und dachte, gut, noch eine selbstreferenzielle Journalistin, die ein Buch schreibt.
Danke für deine Arbeit trotzdem.
Dankeschön.
Und danke für deinen Besuch in SWR1, Leute.
Jasmin Barre.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.